Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 42 und 43 der dritten Sure, der Sure Ole Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an Maria, die reine Jungfrau, erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und denke daran, wie die Engel sprachen: O Maria, Gott hat dich erkoren, dich gereinigt und dich über alle Frauen der Welt erhoben. O Maria, sei deinem Herrn demutsvoll ergeben, wirf dich vor ihm nieder und verneige dich vor ihm mit denen, die sich vor ihm verneigen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Freitag, dem 2. Juli 2021, gleich dem 11. Tier 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Gesunde Familien. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Thank you. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenamtssprecher, westliche Länder erschweren Import vom Corona-Impfstoff. OPEC-Mitglieder besorgt über Rückkehr Irans zum Ölmarkt. Hamas und PA verurteilen Deutschland, weil es sich gegen ISDGH-Untersuchungen zu israelischen Kriegsverbrechen stellt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenamtssprecher, westliche Länder erschweren Import vom Corona-Impfstoff. Das unmenschliche Horten von Impfstoffen durch westliche Länder habe laut dem Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran die Beschaffung ausländischer Impfstoffe sehr erschwert, wie die Nachrichtenagentur Iran Press unter Berufung auf den Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Donnerstag berichtete, gehe der Import von Corona-Impfstoffen weiter. Er fügte allerdings hinzu, aufgrund des starken Mangels an Impfstoffen auf dem Weltmarkt ist es sehr schwierig und kompliziert, Impfstoffe aus dem Ausland zu liefern, zumal wir mit dem Virus der Sanktionen konfrontiert sind. Die Behauptung der USA, dass der humanitäre Handel nicht sanktioniert sei, insbesondere Impfstoffe, sei eine glatte Lüge, sagte der Sprecher weiter. Khatibzadeh erklärte auch über die Rolle des Außenministeriums bei der Bereitstellung ausländischer Impfstoffe. Von den frühesten Tagen dieser Pandemie an hat das Außenministerium eine besondere Mission für sich selbst und alle seine Botschaften auf der ganzen Welt definiert. Mit den Bemühungen unserer Kollegen wurden in den letzten 2 Wochen erhebliche und ununterbrochene Importe vorgenommen und diese Situation wird sich in den kommenden Wochen fortsetzen, so der Sprecher weiter. Er erklärte weiter, um diesen Prozess fortzusetzen, koordinieren wir uns mit dem Gesundheitsministerium. Demnach bemühen wir uns, basierend auf dem von Ihnen angekündigten Bedarf, Impfstoffe aus dem Ausland bereitzustellen. Neben dem Import von Corona-Impfstoffen arbeitet Iran an der Entwicklung eigener Impfstoffe. So soll bald ein gemeinsam mit Kuba produziertes Präparat zur Verfügung stehen. OPEC-Mitglieder besorgt über Rückkehr Irans zum Ölmarkt. Irans Ölminister Bijan Nomdorzangane zufolge seien einige Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder OPEC besorgt darüber, wie sich eine Rückkehr iranischer Lieferungen auf die internationalen Märkte auf die Preise auswirken würde. Zangane sagte am Donnerstag am Ende eines virtuellen OPEC-Ministertreffens, dass die Organisation von einer zukünftigen Regierung in Iran eine sorgfältige Planung für eine Rückkehr auf den internationalen Ölmarkt erwartet, da das Land voraussichtlich von mehr als 3 Jahren Sanktionen der USA befreit wird. Iran wurde von einer Reihe von Kürzungen des weltweiten Angebots ausgenommen, die zwischen der OPEC und Verbündeten, einer als OPEC Plus bekannten Gruppierung, vereinbart wurden. Das Land pumpt bereits mehr Öl in die Märkte, während sich die Käufer auf eine mögliche Lockerung der Sanktionen vorbereiten, falls Teheran und die Weltmächte zustimmen, das Atomabkommen von 2015 wiederzubeleben, das 2018 von der ehemaligen US-Regierung gekündigt worden war. Es wird erwartet, dass sich die Rückkehr iranischer Lieferungen auf die Preise auswirkt, die sich infolge der Lockerung der Beschränkungen für das Coronavirus weltweit erholt haben. Zangane sagte, der Generalsekretär der OPEC habe während des Treffens am Donnerstag kurz die Frage der Rückkehr Irans zu den Ölmärkten angesprochen. Er sagte, die OPEC-Mitglieder seien leicht besorgt, wie die Rückkehr Irans in der Praxis aussehen würde. Die jüngsten OPEC-Zahlen zeigen, dass Iran im Mai den höchsten monatlichen Anstieg der Ölproduktion auf deutlich über 2,5 Millionen Barrel pro Tag verzeichnet hat. Die Zahl liegt immer noch unter den 3,8 Millionen Barrel pro Tag an Produktion, die vor der Verhängung der US-Sanktionen verzeichnet wurden. Hamas und PA verurteilen Deutschland, weil es sich gegen ISDGH-Untersuchungen zu israelischen Kriegsverbrechen stellt. Die palästinensische Hamas-Widerstandsbewegung und das palästinensische Außenministerium haben Äußerungen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeprangert, der gesagt hatte, der internationale Staatsgerichtshof habe keine Zuständigkeit für Ermittlungen zu israelischen Kriegsverbrechen gegen Palästinenser. Der Kommentar des deutschen Präsidenten über die fehlende Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs, die Besatzung für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, ist eine Verletzung des Völkerrechts und eine eklatante Voreingenommenheit zugunsten des Regimes und seiner aggressiven Politik gegenüber unserer palästinensischen Nation, sagte Hamas-Sprecher Hazem Qassem in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung. Unabhängig davon verurteilte das palästinensische Außenministerium die Äußerungen des deutschen Präsidenten und erklärte, der ISTGH hat seine Gerichtsbarkeit und Autorität ausgeübt, um Verbrechen zu untersuchen, die von israelischen Amtsträgern in den besetzten palästinensischen Gebieten begangen wurden. Der Staat Palästina genießt auf internationaler Ebene alle Rechte und Pflichten, und diese Rechte unterliegen nicht der Meinung des Bundespräsidenten oder der Berliner Regierung. Das palästinensische Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung, Palästina hat bei den Vereinten Nationen den Status eines Beobachterstaats erhalten und ist aktives Mitglied internationaler Institutionen, heißt es in einer Erklärung. Das Ministerium forderte Steinmeier und die deutsche Regierung auf, ihre voreingenommene Haltung einzustellen, die Israel Immunität vor Rechenschaftspflicht und Bestrafung verschafft und sie über das Gesetz gestellt hat. Anfang dieser Woche sagte Steinmeier der israelischen Zeitung Haaretz, dass er eine Untersuchung der israelischen Kriegsverbrechen gegen Palästinenser entschieden ablehnt. Er behauptete, der ISTGH habe keine Zuständigkeit für das Regime von Tel Aviv. Israel verstößt erneut heftig gegen den Waffenstillstand in Gaza. Israelische Kampfflugzeuge greifen einen Ort an, der Berichten zufolge der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas im Gazastreifen gehört. Dies erfolgte als eine plumpe Reaktion auf angeblich mit Brandsätzen beladenen Ballons, die von der Enklave in die besetzten Gebiete flogen. Der Angriff wurde als Reaktion auf Ballonbrandanschläge durchgeführt, teilte das israelische Militär auf seiner Twitter-Seite zum Anschlag vom Donnerstag mit. Es spezifizierte sein Ziel als angeblichen Ort, der von der Hamas genutzt wurde, um Waffen zu entwickeln und zu bauen. Die meisten Brände waren klein und nicht gefährlich, berichtete The Times of Israel unter Berufung auf die Feuerwehr und den Rettungsdienst des Regimes. Feuerwehrleute brachten das Feuer unter Kontrolle, bevor sie Schaden anrichteten, fügte die Tageszeitung hinzu. Die israelische Tageszeitung behauptete, dass die Offensive am Donnerstag eine Verschiebung in der Politik der neuen Regierung von Naftali Bennett markiert habe. Der Angriff habe gezeigt, dass die neuen Amtsträger des Regimes ihre Gewalt gegen das Küstengebiet sogar im Vergleich zur vorherigen Regierungskoalition von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gesteigert hätten, die nicht immer mit Luftangriffen auf Ballons reagierte. Massive Taliban-Angriffe auf Zentrum von Badakhshan. Bei Taliban-Angriffen im 8. Bezirk von Faizabad sind 5 Sicherheitskontrollpunkte gefallen, 8 Sicherheitskräfte, darunter 2 regionale Armeekommandanten und 2 hochrangige Armeeverantwortliche getötet, 11 verwundet und 24 weitere gefangen genommen worden. Die Gefechte dauern immer noch in der Nähe des Flughafens von Faizabad an. Zabihullah Hatir, der Vertreter von Badakhshan im Parlament, sagte am heutigen Freitag gegenüber Our Press, am frühen Abend griffen die Taliban Sicherheitskontrollen im 8. Bezirk der Stadt Faizabad an, wodurch 5 Sicherheitskontrollen nahe dem Flugplatz der Stadt an die Taliban fielen. Die Gefechte in der Region Antensiyah-Sheikh in der Nähe des Flughafens Faizabad halten noch an. Ihm zufolge wurden während des Angriffs 8 Sicherheitskräfte von Hedayatullah und Habibullah, Kommandeure der Regionalarmee und der Direktor von Pajand und der leitende Brigade Luwa getötet, 11 Sicherheitskräfte verwundet und 24 weitere gefangen genommen. Der Abgeordnete von Badakhshan sagte, er habe heute um 2 Uhr morgens eine Nachricht an den Leiter des Verteidigungsministeriums geschickt und um Hilfe gebeten, aber noch keine Luftunterstützung erhalten. Atir warnte, wenn die heftigen Kämpfe im Gebiet Antensiyah-Sheikh zugunsten der Taliban enden würden, würde der Flughafen von Faizabad von den Taliban eingenommen und selbst Militärflugzeuge könnten nicht in die Provinz fliegen. Al-Qasemi bei NATO in Brüssel. Sicherheit und Stabilität des Irak wirken sich auf Sicherheit der Region aus. Die Sicherheit und Stabilität des Iraks wirken sich nach Meinung des irakischen Ministerpräsidenten auf die Sicherheit der Region aus, ebenso wie die Sicherheit der Region ohne Einhaltung internationaler Resolutionen nicht erreicht werden kann. Der irakische Premierminister Mustafa al-Qasemi sagte am Freitag bei einem NATO-Treffen in Brüssel, seine Regierung habe sich bemüht, das Land von internationalen und regionalen Konflikten fernzuhalten. Qasemi erklärte, der Irak sei entschieden dagegen, dass sein Territorium für Angriffe auf seine Nachbarn genutzt wird, und erklärte, wir versuchen zu verhindern, dass der Irak zu einem Ort für regionale und internationale Konflikte wird. Dabei nannte der irakische Premierminister den Terrorismus zerstörerisch und sagte, der Terrorismus zerstöre Moscheen, Kirchen und Krankenhäuser in irakischen Städten, töte Unschuldige, und das sei derselbe Terrorismus, der auf Städte überall auf der Welt abzielt. Qasemi sprach auch über den Rückzug der US-geführten Koalitionstruppen aus dem Irak und erklärte, in dieser Sache seien Fortschritte erzielt worden. Im strategischen Gespräch mit dieser Koalition im Jahr 2020 haben wir einen zeitlichen und technischen Mechanismus für den Abzug der Kampftruppen der Koalition und die Fortsetzung der Zusammenarbeit in allen Bereichen, insbesondere in der Ausrüstung, Bewaffnung, Ausbildung und nachrichtendienstlichen Unterstützung vereinbart, sagte der irakische Premierminister. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit überwiegend sonnig bei Temperaturen um 36 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 17 Grad, Mashhad 32 Grad, Isfahan 35 Grad, Shiraz 36 Grad und Bandar Abbas 39 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Irgendwie kommen Teheran und Washington nicht recht zusammen. Die Atomverhandlungen haben jetzt 7 Runden gedauert und die abtretende Regierung Rouhani verkündet, alle Probleme seien gelöst. Verhandlungen können Erfolge zeigen, doch der US-Deep State entscheidet über die Durchführung, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den 4. Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pastudenken.com/de abrufbar.
Hossel, der iranische Vizeaußenminister Erakchi, der auch als Chefunterhändler in Wien tätig ist, öfter mal in den letzten Tagen gesagt, dass alle offenen Fragen zwischen den USA und Iran einfach gelöst worden seien. Nun bleibt es lieber an den USA zu entscheiden, ob sie nun dem Abkommen beitreten wollen oder nicht. Also es geht jetzt um die Frage, ja oder nein. Was hindert überhaupt die USA dran, dem nicht beizutreten?
Ja, das gehört zu diesen unglaublichen Dingen. Und ich bin froh, dass der russische Präsident Putin das auch schon in Interviews genauso deutlich sagt, wie ich das auch sage. Das ist der amerikanische Deep State. Die Hintergrundinteressen, von denen Joe Biden abhängt, wie kaum ein Vorgänger. Sogar Obama konnte in seiner zweiten Amtszeit, und das hat er mit dem Atomdeal mit dem Iran bewiesen, konnte sich sozusagen ein Stück weit freischwimmen. Ja? Im Grunde genommen war das Freischwimmerabzeichen gegenüber dem amerikanischen Deep State für Obama genau dieser Atomdeal. Und es war die Art des Deep States, das nachher zu unterminieren und wieder kaputt zu machen, indem man den Iran doch nicht in den internationalen Handel gelassen hat und hat das Ganze eben dann am Ende nicht richtig eingehalten. Das sind die Dinge. Der Deep State sagt dann, klar, ihr könnt da am Verhandlungstisch mit eurem tollen Verhandlungsführer, der schon unter Obama an hoher Stelle dabei war, könnt ihr jetzt euch einigen und ihr könnt auch alles einsehen, was da notwendig ist. Und der Iran wird sicher das ein oder andere auch eingesehen haben und könnt euch einigen. Aber wir entscheiden, was passiert. Und was passiert? Sie haben diese Einigungen bei den Verhandlungen und das ist eine reine, wie soll man sagen, Veranstaltung der Administration Joe Biden. Aber ob der Deep State dazu stimmt, das sieht man dann zum Beispiel an den, ich will mal sagen, Deep State-Medien, ja, an den Kartellmedien wie New York Times und sonst was. Und das sieht man dann an der Militärpolitik, wo eben plötzlich iranische Milizen oder auch einzelne iranische Militärs bombardiert werden, da man also auch die Kriegführung gegen Syrien hochfährt und sich beschwert, was der Iran alles Böses macht. Diese Art Dinge zeigen, dass im Hintergrund die Fäden gegen das Atomabkommen gezogen werden. Und dann kommt die neue israelische Regierung und schlägt auch noch in diese Kerbe hinein. Und dann merken sie tatsächlich, man kann mit den USA wunderbar verhandeln. Putin hat diese Dinge auch schon gemerkt. Man kann da ganz gut reden miteinander, man versteht sich auch. Aber was nachher gemacht wird, entscheidet ja nicht der Gesprächspartner oder Joe Biden, sondern es entscheidet der Deep State. Und das nervt, ja, weil das im Grunde genommen ein Vorgehen ist, wo man sagen kann, die Taliban sind da effizienter und haben eine, wie soll man sagen, verlässlichere interne Struktur als Washington gerade. Es ist vielleicht provozierend, was ich hier sage, aber ich kann mir nicht helfen. Die USA haben auch im Verhältnis zu Afghanistan, da kann man das brillant studieren, ganz toll mit den Taliban verhandelt. Die Taliban haben ihren Teil absolut eingehalten. Niemand hat sich darüber beschweren können, außer natürlich die Lügenmedien. Und die USA haben nicht eingehalten und haben doch wieder ihren Rückzug verschoben und so weiter. Sind also vereinbarungsbrüchig. Hätten die Taliban das gemacht, wäre hier die Hölle los in unseren Medien. Aber nein, es hat Washington gemacht und also wird das unter ferner Liefen im Nebensatz hinten irgendwo erwähnt. So sieht das aus. Und das ist das Problem, mit dem jetzt Teheran zu kämpfen hat, mit dem alle Staaten, die mit den USA Vereinbarungen treffen, die so gewichtig sind wie dieses hier, zu kämpfen haben. Und das ist eine Struktur, die im Grunde für die westlichen Bevölkerungen nicht mehr zu dulden ist. Dieser Deep State muss weg.
Herr Hossel, aber diese Verhandlungen können nicht endlos sein. Die müssen eines Tages enden.
Vollkommen richtig. Und ich habe gerade von den Taliban auch nicht ohne Absicht gesprochen. Als die Taliban gemerkt haben, dass diese Gespräche ja nur benutzt werden, um im Grunde genommen die Machtposition zu verlängern, haben die Taliban gesagt, okay, wir machen einfach eine Vereinbarung. Wir verhandeln weiter und wir kämpfen so, wie wir Lust haben. Und wie das in Afghanistan dann aussieht, wissen wir ja. Die Taliban haben sozusagen das Verhandlungspotenzial der amerikanischen Gesprächspartner Meter für Meter, Dorf um Dorf, Distrikt um Distrikt eingeschränkt, indem sie es einfach erobert haben. Puff, aus, Ende. Das ist die Situation der Amerikaner in Afghanistan. Und im Grunde genommen, wenn man hier so offen reden wollte, und ich glaube, alles andere macht in diesem Lügenschwurbel internationaler Politik gar keinen Sinn, dann reden wir doch einfach offen darüber, dass der Iran gut beraten ist, genauso weiterzumachen wie bisher, nämlich nach und nach den USA einfach die Verhandlungsmasse wegzunehmen. So gehört sich das, denn immerhin kämpfen wir ja nicht um Wisconsin oder den Eriesee oder sonst irgendwas, sondern wir kämpfen um Syrien, um Irak, um Jemen. Was soll es denn bitte?
Herr Hossel, wie immer möchte ich Sie um eine Perspektive bitten.
Die Perspektive sieht nicht gut aus insgesamt. Und das hat jetzt weniger mit dem Iran zu tun, sondern mit der grundsätzlichen Ausrichtung der globalen Deep State-Politik im Moment. Und die richtet sich nach meinem besten Wissen und Gewissen darauf hin, dass man einen größeren Teil der Menschheit nicht mehr zu brauchen meint. Das ist leider Gottes exakt so hart, wie ich das sage. Und natürlich betrifft das die kommenden Jahre. Aber wir müssen hier auch über große Linien sprechen können. Das ist nichts, was jetzt in den nächsten Monaten bis Weihnachten 21 oder Weihnachten 22 passiert. Das sind die nächsten Jahre. Und zu diesen Szenarien gehören Kriege. Sodass wir im Moment eigentlich darin leben, wie managen wir die Kleinkriege von heute? Sind die geeignet, Großkriege von morgen zu werden, so wie der globale Deep State, wie der amerikanische Deep State das plant? Und wenn man das weiß, dann verlässt man sich allerdings auf gar nichts mehr, was aus Washington kommt oder von anderen Stellen, die hier willfährig sind, sondern jedes Volk muss sich selbst schützen lernen. Und in diesem diplomatischen Spiel, zum Glück, hat der Iran einen langen Atem, eine gewaltige Erfahrung, ein gewaltiges Beharrungsvermögen bei anerkannter Nicht-Aggressivität. Es stehen ja nicht iranische Truppen in Mexiko, oder in Kanada, sondern es stehen amerikanische Truppen und über 80 verschiedene Militärpositionen um den Iran herum. Ja, so dass man im Westen schon diesen Witz macht, wie unverschämt denn der Iran sei, sein Staatsgebiet so nah an amerikanische Positionen zu legen. Nicht wahr?
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schork.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Gute Unterhaltung.
Mit uns durch den Iran.
Gott, liebe Hörerfreunde, Sie hören eine neue Folge aus unserem Reisejournal. Wir besuchen heute die Provinz Kermanshah im Westen Irans. Sie ist einer der ältesten Kulturzentren islamischer Zivilisation. Die Natur ist atemberaubend, das Klima angenehm, die Kurorte zahlreich, die historischen Werke unzählig und die Menschen gastfreundlich. Die Provinz Kermanshah ist eine der 6 Kulturprovinzen Irans mit über 600 historischen Werken. Jährlich besuchen tausende Touristen aus Iran und der Welt. Das iranische Hochplateau war seit alten Zeiten Wiege großer Zivilisationen. Angesichts besonderer Naturgegebenheiten und der geografischen Lage fungierte es als Brücke zwischen Zivilisationen im Osten und Mesopotamien. Die Zivilisationen auf dem persischen Hochplateau haben im Laufe von Jahrtausenden wertvolle Dienste der Menschheit geleistet. Kulturen und Zivilisationen, die dem westlichen Teil des iranischen Hochplateaus entsprungen sind, spielen eine bedeutendere Rolle. Das Zagros-Gebirge zieht sich vom Nordwesten nach Südosten etwa 1000 Kilometer lang durch das Land. Das Gebirge ist etwa 200 Kilometer breit. Die parallel verlaufenden Flexuren bieten grünen Tälern ausreichend Platz, die vor langer Zeit zum Ausgangspunkt verschiedener Zivilisationen geworden sind. In der Region sind noch die Reste von dichten Eichen, Walnuss- und Mandelwälder zu sehen. Diese Früchte sind von ihrem Gehalt her äußerst nahrhaft. Das Gebirge ist hoch und schwer zugänglich. Für strategische Studien und im Krieg nimmt es eine wichtige Position ein. Man findet viel Wasser, zahlreiche Weiden bieten ausreichend Futter für das Vieh, damit eignet sich die Region im westlichen Teil des Hochplateaus für die Ansiedlung von Menschen. Kermanshah im Westen Irans grenzte an Zivilisationen der Elamiter und der Klassiten auf der einen Seite und den Zivilisationen in Mesopotamien auf der anderen Seite und hat insofern eine außerordentlich günstige Lage gehabt, da es sich praktisch am Knotenpunkt der Zivilisationen befand. Die Ausgrabungen und archäologischen Funde der vergangenen Jahrzehnte zeigen die Bedeutung und den kulturellen Reichtum dieser Region in alten Zeiten. Die uns erhaltenen Ruinen bestätigen diese Ansicht. Thank you. Die Provinz Kermanschah liegt mit einer Fläche von 24.434 Quadratkilometer im Westen Irans. Im Norden liegt die Provinz Kurdistan, im Osten und Südosten Hamedan, im Westen und Südwesten der Irak und im Süden die Provinzen Ilam und Lorestan. Es handelt sich um eine Gebirgsregion, die zwischen dem iranischen Hochplateau und der Ebene auf dem Zweistromland. Die gesamte Provinz ist bedeckt von Gipfeln des Zagros-Gebirges. Sie bilden parallel laufende Gebirgsketten, die in sich weitlaufende Weidenflächen bilden. Da sind wichtige Verbindungswege im Zagros-Gebirge entstanden. Die Provinz Kermanschah verfügt über zwei Klimazonen, eine Warmzone und eine Kaltzone. Sie liegt im Schnitt 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Der durchschnittliche Niederschlag beträgt 500 Millimeter. Zu den bekannten Bergen in Kermanschah gehört Parau, Dolahu, Bistun und Bosideras. Die historische Stadt Kermanschah ist das Zentrum der Provinz, die 14 Städte umfasst. Das gegenwärtige Territorium Kermanschahs wurde im ersten Jahrtausend vor Christus urbanisiert. In den Werken von Sagen, Gründer des Reiches der Akkader, der den Süden des Mesopotamiens von 2048 bis 2030 vor Christus beherrschte, wird von Menschen im Zagros gesprochen. Kermanschah zählt zu den historisch bedeutenden Regionen des Landes. In verschiedenen Epochen durchlebte sich tiefgreifende politische Veränderungen, da sie über eine wichtige und strategische Lage verfügt. Es wird gesagt, dass Kermanschah von Tahmures, dem Dämonenbändiger, einem legendären König der Pishtadjan, gebaut wurde. Manche Historiker sprechen die Stadtgründung Bahram dem sassanidischen König zu.
Die Herrschaft der Meder fasste in dieser Region Fuß. Unter den Alexander, den Mazedonier, haben manche Historiker von Städten wie Kalayazagari, Sarepolezahab, Karina bzw. Kerent und Kanguya bzw. Kangawar berichtet. Unter den Sassaniden wurden westliche Teile Irans und besonders die Stadt Kermanschah von den Herrschern dieser Dynastie sehr beachtet. Da die Stadt sich in der Nähe von der damaligen Hauptstadt Tisfun befand und das Klima im Sommer in Tisfun unerträglich war, zogen die Herrscher über den Sommer in die kühlere Region Kermanschah. Während der Herrschaftszeit von Robert den Ersten und Anushirvan der Sassanide Anfang des 6. christlichen Jahrhunderts blühte die Stadt zu ihrem Höhepunkt auf. Islamische Historiker berichteten wiederholt von Botschaftern aus Rom und China, die zu verschiedenen Anlässen von König Anushirvan in den Palästen des Tore-Bostan in Empfang genommen wurden. Der Weltreisende Masqar ibn Muhallal zog im 4. Jahrhundert im Mondkalender durch Kermanschah und berichtete von den historischen Werken des Tore-Bostan. Ibn Hughal hat im gleichen Jahrhundert die Kermanschah als schöne und frische Stadt inmitten von grünen Bäumen und wasserreichen Flüssen beschrieben, wo die Menschen im Wohlstand und Ruhe leben. Zu Beginn der Herrschaftszeit von König Ismail aus dem Hause der Safawiden marschierte Sultan Murad Akkuyunlu mit 70.000 Kämpfern nach Kermanschah und Hamedan und besetzte sie, wurde dann aber geschlagen. Die Safawiden richteten ihre Aufmerksamkeit auf die Stadt, um eventuellen weiteren Aggressionen des Osmanischen Imperiums vorzubeugen. Der Großkanzler der Safawiden, Sheikh Ali Khan Tangene, trug sehr zum Wohlstand und Blüte von Kermanschah bei. Dennoch wurde zum Lebensende von Nader Shah die Stadt von den Osmanen umstellt und geplündert. Randale und Aufstände waren die Folge für die Stadt. 1267 im Mondkalender wurde Imam Ghuli Mirza vom Qajaren-König Nasiruddin Shah zum Statthalter von Kermanshah ernannt. Er regierte 25 Jahre in der Stadt und baute diverse Gebäude. Die Stadt spiele während der konstitutionellen Bewegung eine entscheidende Rolle. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde sie von fremden Kriegsmächten eingenommen, die nach Kriegsende abzogen. Auch während des auferlegten Krieges von Saddam gegen Iran wurde die Stadt stark beschädigt. Die Provinz Kermanshah beheimatet hauptsächlich Kurden. Manche der größten Kurdenstämme wie die Kalhur-Sippe, die Sangane-Sippe und Sanjabi sind hier beheimatet. In der Provinz wird in der Dialekten der Jaffi, Kurdi-Kermanshahi, Laki, Surani, Pavehi, Javrudi, Lahwani, Orami und Guran gesprochen. Dennoch leben auch andere ethnische Gruppen in dieser Region. Die historische Stadt Kermanshah gilt als Hauptstadt der Provinz und ist strategisch von großer Bedeutung. Sie gehört heute zu den wichtigen Städten im Westen Irans. Sie birgt zahlreiche Bilder und Andenken an die alte Kultur dieser Region. Darunter kann man von den historischen Anlagen Bistun sprechen, die von der UNESCO als Weltkulturerbe registriert wurde. Wir müssen weiteres auf die nächste Sendung verschieben, da uns heute die Zeit davongelaufen ist. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Gozeshte mit der Übersetzung Vergangenheit von Hamide Askeri. Viel Spaß!
چشمای تو حتی ذره ای خواهش نبوده توی این رابطه تلخ مطمئنم هرچی بوده اسمش آرامش نبوده اگه رو برانی میشم اگه زخمم تازه مونده من دلیل تازگیشم فکر روزای گذشته عین خودسوزیه اما من حریف تو نمیشم هنوز این حس با مونده از اون رابطه جا مونده چرا تنهام نمیذاری چقدر خستم از این تکرار من آلودت شدم انگار درست اینه یه بیماری
حس اون کسی رو دارم که همه براش غریبن، حس آدم اضافی. بی تو از خونه میترسم، چی میدونی از کسی که دلتو بهش ندادی؟ تو گذشتی و گذشتم، ولی باز گیر گذشتم. فرق من با تو همینه، من با تنهایی می جنگم، تو ولی سر چلوغه. فرق من با تو همینه، فرق من با تو همینه. هنوز این حس با مونده، از اون رابطه جا مونده. چرا تنها نمیذاری؟ چقدر هستم از این تکرار، من آلودت شدم انگار. درست اینه یه بیماری.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Gesunde Familien, gute Unterhaltung.
Hören Sie einen weiteren Beitrag aus der Reihe Gesunde Familien. Diese Woche wollen wir die Unterhaltung über die Jugendlichen und den Umgang mit ihnen fortsetzen. Wir hoffen, dies findet Ihr Interesse. Eine der Maßnahmen, welche die Eltern im Umgang mit Jugendlichen treffen können, ist es, ihnen verantwortungsvolle Aufgaben zu übertragen. Psychologen sagen, ermuntern Sie die Jugendlichen, Verantwortung zu übernehmen. Wenn Ihr Kind in seinem Verhalten das Gefühl für Verantwortung zeigt, loben Sie es und zeigen Sie sich ihm gegenüber erkenntlich. Sollte Ihr Kind eine Geschicklichkeit besitzen, so fordern Sie es dazu auf, dieses Talent bei verschiedener Gelegenheit zu zeigen. Der Jugendliche kann Ihnen zum Beispiel bei handwerklichen Kleinarbeiten, der Reparatur elektrischer Geräte oder auch bei der Küchenarbeit und sogar bei den täglichen Besorgungseinkäufen behilflich sein. Schenken Sie den Fähigkeiten und positiven Seiten des Jugendlichen diesbezüglich Aufmerksamkeit und geben Sie ihm durch das Übertragen von Verantwortung Gelegenheit, seine Persönlichkeit zu bilden. Eine andere Regel für Eltern im Umgang mit Jugendlichen ist die gemeinsame Beratung. Schenken Sie Ihrem heranwachsenden Kind Vertrauen und erlauben Sie ihm, langsam und allmählich selbst Entscheidungen in verschiedenen Angelegenheiten des Lebens, wie zum Beispiel Studium und Beruf, zu treffen. Frau Dr. Shoku Nawabinejad, Familienberaterin und Sachverständige in Erziehungswissenschaften, sagt: Bei Entscheidungen sollte dem Jugendlichen geholfen werden, selbst Lösungswege zu analysieren und die positiven und negativen Folgen seines Tuns zu bewerten. sorgen Sie für Situationen, in denen Ihr Kind überfordert ist, und treffen Sie die Entscheidung darüber. Unter diesen Umständen begleiten Sie es direkt und indirekt und zeigen Sie ihm die Wege. Aber überlassen Sie ihm die Entscheidung, seien Sie bestrebt, keinesfalls für den Jugendlichen, sondern mit ihm zusammen eine Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel muss es einem Jugendlichen möglich sein, mit verschiedenen Personen Kontakt zu haben, aber nur die besten unter ihnen zu Freunden auszuwählen. Der Jugendliche ist ein Mitglied der Familie. Wenn er seelisch und körperlich gesund ist, hat die Familie keine Sorgen. Doch wenn der Jugendliche auf Abwege gerät, erleidet sie ungewollt Schaden. So wie für jeden einzelnen Menschen der Schutz seiner Körperglieder unerlässlich ist, so ist auch die Leitung und Führung der Kinder und Jugendlichen für Vater und Mutter eine unvermeidliche Angelegenheit. Ein Jugendlicher hat körperliche, seelische, geistige und spirituelle Bedürfnisse, und so erwartet er auf direkte und auch indirekte Weise von seinen Eltern, dass sie seine Bedürfnisse befriedigen. In diesem Zusammenhang ist auch die religiöse Erziehung der Jugendlichen eine unerlässliche Angelegenheit jeder Familie. Wie Sie sich erinnern können, haben wir bereits in unserer Sendung über die religiöse Erziehung der Kinder gesprochen. Aber nun ist es nun notwendig, diesbezüglich noch besondere Punkte zu erörtern.
Ebenso wissen Sie auch, dass die Zuwendung zur Religion und das Interesse an geistig-moralischer Vervollkommnung im jugendlichen Alter ihren Höhepunkt erreichen. Manche Jugendliche bemühen sich in diesem Lebensabschnitt nicht nur für sich, sondern auch für andere um gutes, sinnvolles und richtiges Handeln. Während im Jugendalter bessere Voraussetzungen für Klarheit und Reinheit und die innere Aufrichtigkeit besteht, fassen aber auch in diesem Alter religiöse Zweifel ersten Fuß. Jugendliche zweifeln dann manchmal an ihrer Überzeugung oder an der ihrer Eltern. Der Jugendliche möchte sich sicher sein, ob seine bisherige Überzeugung und Denkweise richtig gewesen ist oder nicht. Er will mit Vernunft und Logik seinen Überzeugungen auf den Grund fühlen und die existierende Welt neu deuten. In der Regel hat er Furcht davor, anderen solche Zweifel mitzuteilen. Genau hier entsteht das Problem, dass der Jugendliche in seinem Zweifel bleibt und Wankelmut in seinem Wesen Wurzeln schlägt. Eine weitere Gefahr ist die, dass er sich, um seine Zweifel religiöser Hinsicht auszuräumen, nicht kompetenten und möglicherweise auch nicht wohlwollenden Leuten zuwendet. Was ist nun in diesem Fall die Aufgabe der Eltern und Erzieher? Ihnen kommt bei der Richtungsweisung der Jugendlichen und Halbwüchsigen in Bezug auf die religiösen Prinzipien und moralischen Werte der geltenden Gesellschaft eine sehr wichtige Rolle zu. Das didaktische Moment bei der religiösen Beziehung der Eltern und Erzieher zu den Jugendlichen muss mit Freundschaft und Zuneigung sowie mit Argumentationskraft einhergehen. Ziel ist, die Jugendlichen mit der richtigen Denkweise bekannt zu machen, die religiösen Prinzipien aufzuzeigen und die monotheistische Weltanschauung logisch darzulegen. In diesem Zusammenhang können auch geeignete Bücher, welche Antwort auf Fragen und Zweifel der Jugendlichen und Heranwachsenden geben, empfohlen werden. Selbstverständlich ist die Art und Weise, religiöse Themen mit Jugendlichen zu behandeln, von besonderer Wichtigkeit. Religiöse Themen müssen so dargelegt werden, dass die Jugendlichen die Lehren in ihrem alltäglichen Leben anwenden können. Sie müssen das Gefühl erhalten, dass die Religion ihnen in ihrem Leben positive Wege zeigt und dass sie auch ihre seelischen Bedürfnisse mit ihrer Hilfe beseitigen können. Wenn ihre Erfahrungen und ihr Tun der Religion entsprechen, findet diese im Herzen der Jugendlichen Widerhall. Für die Jugendlichen müssen Werte wie Tugend, Enthaltsamkeit, Ehrlichkeit und Edelmut greifbare Begriffe sein. Durch die Anleitung der Eltern und Erzieher kann den Jugendlichen die Tatsache nahegebracht werden, dass Religion und Vernunft und Wissen einander nicht ausschließen. Auf diese Weise begreift der Jugendliche, dass in der heutigen Welt einer sich rasch entwickelnden Wissenschaft und Technik Religion kein Hindernis für die Entwicklung und den Fortschritt der Menschheit sein muss. Durch die religiösen Lehren wird der Mensch sogar zur wissenschaftlichen Entwicklung ermuntert. Die Eltern und Erzieher haben die Aufgabe, den Jugendlichen und Halbwüchsigen die Gottesverehrung auf attraktive Weise zu unterbreiten. Die wissenschaftlichen und geistigen Beweggründe für das Gebet können erwähnt und auf die Auswirkung der Gottesverehrung auf das Leben und die Handlungsweise des Menschen hingewiesen werden. Für den Jugendlichen muss verständlich werden, dass das Gebet kein Grund für Unbeweglichkeit und Stillstand ist, sondern ein Motiv, das ihm Hoffnung und Antrieb gibt. Jeder Mensch braucht eine sichere und starke Zufluchtsstätte, wo er jederzeit Schutz und Hilfe finden kann. Gottvertrauen gibt dem Jugendlichen eine tief wurzelnde und bleibende Entwicklung. Der Glaube festigt den Jugendlichen auf seinem Lebensweg und hält die Unsicherheit von ihm fern. Auf diese Weise ergibt das Leben für den Jugendlichen einen wertvollen Sinn und stärkt das Selbstvertrauen. Schließlich muss gesagt werden, dass es eine der Aufgaben der Eltern und Erzieher ist, den Jugendlichen anstelle von oberflächlichen religiösen Gefühlen eine vernünftige und logische Denkweise zu vermitteln. So wird Ihnen und anderen geholfen, eine bessere Beziehung zu Gott zu finden.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.